Ja, nochmals guten Morgen an alle, auch an die zu spät kommen. Das war ein Scherz. Im Theologiestudium lernt man in der Regel immer, dass man, wenn man predigt, man muss einen Einstieg haben sozusagen. Irgendein Intro, wo ich die Leute damit einführe. Und ich muss sagen, ich habe eigentlich jetzt nicht so den passenden Einstieg. Ich kann nur sagen, ich bin extrem begeistert von dem Text. Ich habe einen Text dabei und weniger einen Einstieg. Und was ich heute machen will, ist durch den Text gehen, den ich gleich systematisch auseinandernehmen möchte hier. Und natürlich vorab, dass jeder so ein bisschen weiß, worum es geht. Ich habe mich dagegen entschieden, den Text vorzulesen, weil das sind einige Verse. Ich habe jetzt Angst, dass der eine oder andere dann dabei einschläft. Und deshalb, also mir passiert es oft deshalb. Und deswegen erkläre ich einmal ganz kurz, was in diesem Text passiert. Und wir gehen dann Vers für Vers durch oder zumindest ein paar Verse für ein paar Verse und schauen, wie ist Gott, was will Gott von uns Menschen und wie ist diese Person, also die andere Person, die es mit dem Herrn Jesus zu tun hat und was bedrückt sie, was beschäftigt sie und wo ist eigentlich der ganze Gesprächskonsens und wo sehen wir Parallelen zu unserem Leben? Und ich bin mir sicher, dass es keinen gibt hier drin, der sagt, mit mir hat das nichts zu tun, wenn, der soll nachher bitte zu mir kommen, ich will den kennenlernen. Also, dass es klar ist auch, ne? Es geht in dieser Geschichte also der Herr Jesus ist unterwegs und er setzt sich an einen Brunnen. Früher hat man sich das Wasser in der Regel aus dem Brunnen geholt, da gab es keinen Wasserhahn oder sowas oder irgendwie einen Supermarkt. Das ist 2000 Jahre her ungefähr jetzt, was ich gleich erzählen werde, aber immer noch so präsent wie vor 2000 Jahren. Der Inhalt, das ist, was ich meine. Und dann setzt er sich an einen Brunnen, weil er ist müde und dann kommt eine Frau. So, und diese Frau kommt zum Wasserholen an diesem Brunnen. Das ist anscheinend immer ihre Route, die sie nimmt. Und dann entsteht ein Gespräch zwischen dem Herrn Jesus und dieser Frau. Und innerhalb dieses Gesprächs wird deutlich, wie der Herr Jesus das Leben dieser Person verändert. Und wie er ihr Herz berührt und ihr Herz verändert. Und was diese Frau beschäftigt und bedrückt. Und wir gucken uns jetzt einfach mal Stück für Stück an, was passiert da genau. Denn es ist auch wichtig, dass wir gewisse Hintergrundinformationen zum Text haben. Und die habe ich rausgearbeitet, dass nachher jeder versteht, okay, krass. Das habe ich so nicht gesehen. Ich hoffe, dass das heute der Fall sein wird. Wenn nicht, umso besser. Dann freut mich trotzdem, dass du da bist. Die Geschichte steht im Johannesevangelium Kapitel 4. Kapitel 4, wer mitlesen will, darf das gerne tun. Und ich fange an ab Vers 1. Und da steht, als nun der Herr erfuhr, den Pharisäern sei zu Ohren gekommen, er gewinne und taufe mehr Jünger als Johannes, also Johannes der Täufer, obwohl Jesus nicht selbst taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und kehrte nach Galiläa zurück. So, erstens, der Herr Jesus bekommt mit, der ist jetzt in Judäa, in einer Gegend, so heißt die Gegend, man kann sich das wie so ein Bundesland vorstellen vielleicht heute, und er erfährt, dass die Pharisäer, und Pharisäer sind sehr strenge Juden, also das sind richtig strenge Juden, sehr gesetzliche Juden, und die verfolgen alles und jeden, was nicht ihrem System entspricht. Also alles, was nicht nach ihrer Pfeife tanzt, das wird dem Erdboden gleichgetan. Also das sind solche Leute, und der Herr Jesus hat auch viel Streit mit denen, und ich sag mal auf gut Deutsch, verbal gesehen, versohlt er denen auch des Öfteren die Ärsche. Sorry für den Ausdruck, ist halt aber so. Und jetzt hört er, weil er kennt die Pharisäer, diese Selbstgerechten, die haben gehört, dass ich mehr Leute mit meiner Botschaft gewinne als mein Vorläufer Johannes. Johannes war ein Prophet, der als Vorläufer kam, und nach Johannes, sagt uns die Bibel, kommt der Messias. So, und die haben ja schon, die Juden glauben ja, warten ja auf den Messias, also die Pharisäer, und die haben ja schon Johannes, auf den keinen Bock gehabt. Und jetzt kommt der Herr Jesus mit einer Botschaft, die an dieser Botschaft anknüpft vom Johannes, und er gewinnt noch mehr Leute. Und der Herr sagt, okay, ich verlasse diese Gegend. Also er geht der Konfrontation an dieser Stelle aus dem Weg. Und interessant ist hier, die Pharisäer hätten es eigentlich verstehen müssen, weil die hatten die ganzen Schriften, das waren Schriftgelehrte, also eigentlich auch Theologen ihrer Zeit. Das waren Leute mit sehr viel Wissen, mit sehr viel Einfluss. Und wenn nicht die das verstehen, wer soll das denn sonst verstehen, müsste man sich fragen. Und der Herr geht jetzt nicht und diskutiert, sondern er verlässt die Gegend. Das sagt uns die Bibel, wer mir nicht glaubt, soll nochmal selber nachlesen. Er verließ Judäa und kehrte nach Galiläa zurück. Und Galiläa, das ist die Gegend, wo er eigentlich herkommt. der Herr. Dort wurde er aber auch nicht angenommen, am Anfang nicht, später dann schon. Deswegen kommt auch dieser Spruch, ein Prophet ist nichts wert in seiner Gegend sozusagen. Das hängt mit Galiläa zusammen. Oder so ähnlich ging der, glaube ich. Und jetzt steht da drin, Vers 4, er, also der Herr Jesus, musste durch Samarien wandern. Samarien. Jetzt haben wir eine dritte Ortschaft. Und zu den Samaritern, oder beziehungsweise also in Samarien leben Samariter, logischerweise. Und die Samariter, das war ein Volk und das war eine Gegend, die man gemieden hat. Also das, mit denen wollte man nichts zu tun haben. Das war so ein bisschen, ich weiß nicht, mit was ich das vergleichen soll, aber auf die hat man keinen Bock. Man hat die gemieden, man hat die eigentlich auch so ein bisschen klein gesehen. Und vor allem, wer sie klein gesehen hat und mit wem sie eigentlich die größten Konfrontationen hatten, waren die Juden, also die Pharisäer. Sehen wir den Kontrast? Die Pharisäer, die eigentlichen Juden, der Herr Jesus ist ja selber Jude, die haben keinen Bock auf den Herrn. Und auf die die Juden keinen Bock haben, da geht der Herr hin. Versteht ihr? Er geht durch Samarien. Er läuft da durch und er läuft nicht nur durch Samarien. Und ich sage auch kurz den Grund, also den politischen Grund. Es gab so eine politische Diskrepanz zwischen denen. Die Samariter, die waren ein Volk, die haben sich mit den, also früher, als das Israel geteilt war, ich rede von einigen tausend Jahren her, da gab es das Nord- und das Südreich. Und die Samariter sind die Leute, die sich mit den anderen Völkern gemischt haben. Und deswegen sagen die Juden, mit euch wollen wir nichts zu tun haben, ihr habt kein reines jüdisches Blut. Auf euch haben wir keinen Bock, also ihr seid Sünder und was auch immer, also dreckig und sonst was. Und der Herr Jesus geht als Jude, die Juden haben keinen Bock auf ihn, obwohl er eigentlich der König der Juden ist, und er geht zu den Samaritern. Da läuft er und er läuft nicht nur, sondern jetzt sagt uns die Bibel, er kommt in eine Stadt Samariens und in dieser, die Stadt heißt Sichar, in der Nähe des Grundstücks, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Dort war ein Brunnen Jakobs. So, jetzt kommt der Herr Jesus an diesen Brunnen in Samarien, in der Stadt Sichar, wo er eigentlich sich als Jude oder wo sich die Juden, die haben keinen Bock auf solche Leute. Der Herr geht dahin und jetzt, was macht er da? Jetzt sagt uns die Bibel, Jesus setzt sich ermüdet von der Wanderung ohne weiteres an dem Brunnen nieder. Also er chillt dort, er setzt sich hin. Er bleibt da, er hat kein Problem mit dieser Gegend. Und jetzt sagt uns die Bibel noch was. Es war 12 Uhr mittags. Und wir müssen das so verstehen, also wenn die Bibel uns eine Information gibt, in der Regel hat das einen Sinn. Ob ich das verstehe oder nicht, oder ob ich dahinter komme oder nicht, das ist eine andere Frage. Aber grundsätzlich hat es einen Sinn. Und dieser Sinn hier, warum uns die Bibel sagt, dass es 12 Uhr mittags ist, das hängt mit dem nächsten Vers zusammen, Vers 7. Denn um 12 Uhr mittags kommt eine Frau aus Samarien, also eine Samariterin, zum Wasser holen. Interessant ist, dass keiner zu der damaligen Zeit um 12 Uhr zum Wasser holen ging. Das war die heißeste Zeit des Tages. Da geht keiner hin. Also das macht keiner. Ich habe keinen guten Vergleich. Ich weiß nicht, also ich würde jetzt auch nicht nachts um 2 ins Fitnessstudio gehen. Keine Ahnung, vielleicht macht das jemand oder so, aber in der Regel, das macht man nicht. So. Und das macht man deshalb nicht, weil es war die heißeste Zeit des Tages. Es war extrem, also der Weg auch zum Brunnen, das war ja keine Taxifahrt oder so, sondern das musste man zu Fuß absolvieren. Und man musste den ganzen Weg ja auch wieder zurück und es ist ein Berg. Also diese Stelle ist ein Hügel, das wird uns die Bibel auch gleich sagen. Und du musst ja dieses ganze Wasser, was du ja dann brauchst, weil es Grundnahrungsmittel ist, wieder zurück. So, und dann machst du das an einer Uhrzeit, wo es mehr oder weniger erträglich ist und nicht um 12 Uhr, wo die Sonne knallt. Und diese Gegend, das ist ja das heutige Israel sozusagen, Libanon, Israel, so Jordanien, diese Gegend, die wir heute kennen, ungefähr da spielt sich das alles ab. Ja, die ist auch bollenheiß auf jeden Fall. So. Und diese Frau kommt um 12 Uhr. Jetzt ist die Frage, warum kommt sie um 12 Uhr? Was macht die um 12 Uhr da? Warum geht sie dahin um 12 Uhr? Ja, die Frau wollte, ja, die geht den Menschen aus dem Weg. Diese Frau meidet den Kontakt zu den Menschen. Die will nicht gesehen werden, die will nicht, die will keine Begegnung mit jemandem. Deswegen sucht sie sich eine Uhrzeit aus, wo sie weiß, wenn ich da laufe, dann muss ich niemanden sehen. Und jetzt ist die Frage, warum? Warum macht sie das? Ja, gute Frage. Die Frage wird auch im Laufe des Textes beantwortet. Und zwar, das ist deshalb so, weil diese Frau ist verachtet. Das ist eine verachtete Frau von den Menschen. Jetzt denkt ihr euch, hä, wie kommst du darauf? Keine Sorge, der Text wird es auch gleich bestätigen, aber nur mal vorab für den einen oder anderen, dass er so ein bisschen Futter kriegt für den Rest der Geschichte. Das ist eine Frau, die verachtet ist. Und wie ich schon sagte, die ist jetzt, das Interessante ist, die ist Samariterin, das heißt, die ist sowieso verachtet von den Juden. Ja? Jetzt ist sie nicht nur von den Juden verachtet aufgrund dessen, weil sie Samariterin ist, sondern auch noch von den Samaritern. Also so oder so, die hat ein fettes Problem, ey. Also egal in welche Richtung, ist ungefähr so, also ich kenne das so ein bisschen, ich bin Kurde und ich bin eigentlich ursprünglich Alevite. In der Türkei bist du also Arschkarte dann, weil wenn du Kurde bist, mit den Türken funktioniert nicht, wenn du mit den Kurden, die sind aber alle Sunniten, aber du bist Alevite, dann gibt es auch irgendwie Stress und egal wohin, es gibt immer eine Diskrepanz, eine politische oder eine religiöse und diese Frau also, die hat echt ein Mordsproblem und deswegen kommt sie um diese Uhrzeit dahin. So. Und der Jesus sagt zu ihr, jetzt spricht er sie an und er sagt, gib mir zu trinken. Die sind ja am Brunnen. Er sagt, gib mir was zu trinken. Und dann sagt uns die Bibel, dass also die sind alleine. Und hier passieren drei ungewöhnliche Sachen. Erstens, der Herr, der ein Jude ist, wovon die weiß das, weil sie sagt nämlich, wie kannst du als Jude, das ist die Antwort auf das, dass er ihr was zu trinken geben soll. Wie kannst du als Jude mich als Samariterin um einen Schluck Wasser bitten, denn die Juden verkehrten mit den Samaritern nicht? Das ist die erste ungewöhnliche Sache. Der Herr, der ein Jude ist, das sieht man ihm ja auch an, aufgrund seines äußeren Erscheinungsbildes, spricht die Samariterin an. Und die denkt sich, hä, wieso spricht er mich überhaupt an? Das macht man nicht. Erstens. Zweitens, was macht man noch nicht? Noch eine ungewöhnliche Sache. Er ist ein Mann und ein Mann spricht in dieser Kultur zu dieser Zeit nicht einfach ohne weiteres zu einer Frau. Das ist Nummer zwei. Das wird sich auch im Text gleich bestätigen. Und das dritte ist, die sind auch noch alleine. Es sind nur die beiden. Und ich, für mich selber, ich habe da auch noch irgendwo was anders Ungewöhnliches gesehen. Das ist so ein bisschen meine Wahrnehmung. Er macht sich, der Herr Jesus macht sich ja auch noch ein Stück weit angreiflich. Also angreifbar, indem er sie ja um etwas bittet. Also er bittet eine Frau um etwas. Das heißt, sie sitzt jetzt am längeren Hebel. Und also wenn ich zu einer Frau gehe und sage, kriege ich deine Handynummer, dann kann sie sagen nein und dann fühlt sich das nicht gut an. Also versteht ihr, was ich meine? So, ich mache mich ja angreifbar damit. So, deswegen überlege ich gut, ob ich das mache oder nicht mache. So, und er macht sich angreifbar als Jude und als Mann. Das ist das Zweite, was er macht. Und wie die Frau ja schon verwundert antwortet und sagt, wie kommt es dazu, dass du mich überhaupt um etwas bittest? Und dann sagt der Herr Jesus zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kennen würdest und wüsstest, wer dich um einen Trunk bittet, dann würdest du ihn bitten und er gebe dir lebendiges Wasser. Er sagt, wenn du die Gabe Gottes kennen würdest, und wüsstest, wer dich um ein Schluck Wasser bittet, dann würde sich eigentlich der Spieß umdrehen müssen. Weil dann würde ich dir geben, was du brauchst sozusagen. Warum, kommt auch im Text. Und jetzt auch für die, die jetzt nicht schnallen, was heißt Gabe Gottes? Ja, gute Frage, was ist denn die Gabe Gottes? Was kennt sie denn nicht? Der Herr Jesus sagt ja, irgendwas erschließt sich dir ja nicht, sonst würdest du den Spieß umdrehen. Es ist der Herr selber. Gott hat seinen Sohn gegeben. Ihn, die Gabe Gottes. Jesus Christus, Gott, der sich auf die Erde gewagt hat, als Mensch, um Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Das ist, was hier passiert. Also Gott gibt seinen Sohn, damit genau das passieren kann. Eine Begegnung auf Augenhöhe. Und das ist die Gabe Gottes, aber sie weiß das ja nicht. Sie hat ja gar keine Ahnung, die arme Frau, Mann, die weiß gar nicht, wie ihr geschieht. Ich kann sie auch verstehen und für mich ist es auch nicht so, dass ich das heute lese und mir denke, wie blöd die war. Nö, eigentlich ist es für mich eine sehr respektable Frau. Warum? Kommen wir später zu. Das ist die Antwort. Also wenn du wüsstest, wer dich hier anspricht, dann würde sich der Spieß umdrehen, sagt der Herr Jesus. Und dann sagt die Frau, die sagt zu ihm, Herr, du hast ja gar kein Schöpfgefäß. Und der Brunnen ist tief. Also wo willst du das lebendige Wasser hernehmen? Sie hat noch nicht verstanden, immer noch nicht, was der Herr Jesus ihr geben will. Sie spricht immer noch von diesem, also von materiellem Wasser. Sie denkt immer noch, er will ihr etwas zu trinken geben. er spricht zwar also bildhaft, indem er sagt, ich würde dir lebendiges Wasser geben. Und wir kommen gleich dazu, was ist das lebendige Wasser? Wir haben geklärt, was ist die Gabe Gottes? Und das ist der Herr Jesus, der dieses lebendige Wasser geben kann. Aber sie denkt immer noch, dass er ihr etwas zu trinken geben will, irgendeine Flüssigkeit oder so. Hat sie noch nicht verstanden. In ihrer Einfältigkeit ist sie aber ehrlich und direkt. Also es ist keine Schauspielerin, dass es klar ist. Und dann sagt sie noch, oder bist du größer als unser Vater Jakob? Er gab uns diesen Brunnen, er trank aus ihm, ebenso auch seine Söhne und das ganze Vieh. Und das ist so eine Art, bisschen, die Frage ist wahrscheinlich ein bisschen rhetorisch, so ein auf, das ist ja der Jakobsbrunnen. Der Jakob war ja einer der Stammväter, Abraham, Isaac, Jakob und dann eben Josef, die ganze Geschichte. Und sie sagt, du bist ja, also Jakob ist ja eigentlich der krasseste, so ein bisschen, den sie kennt und auf den sie irgendwie was gibt, sozusagen. Deswegen holt, also dieser Brunnen ist, hat auch irgendwie eine fast sophistische Bedeutung für die. Also das ist schon auch nicht ohne Grund, warum die dann dort auch ihr Wasser holen. Und deswegen sagt sie, bist du, als ob du größer als unser Vater Jakob bist, der ja diesen Brunnen genutzt hat. Und selbst Jakob musste ja immer wieder hierher kommen und trinken. Und wieder nach Hause und irgendwann wieder kommen und wieder trinken. Also wie willst du mir das Wasser geben, was mich nicht mehr durstig machen soll? Das, jetzt kommt dieses Thema, die schnallt immer noch nicht, um was es geht. Und jetzt sagt der Herr Jesus, auf das sagt er zu ihr, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht wieder dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird ihm in ihm eine Quelle des Wassers werden, das ins ewige Leben hineinsprudeln wird. Der Jesus sagt zu ihr, du gehst hier, du trinkst von dem Jakobsbrunnen, wo auch dein Vater, Stammvater Jakob, auf den du so viel gibst, und ist auch okay, soll sie machen, aber ich gebe dir etwas, das wird keinen Durst mehr in dir auslösen. Und jetzt stellen wir uns die Frage, also ich kenne den Herrn Jesus, ich habe Durst, auch jetzt gerade. Was meint er? Was ist das Wasser, was uns keinen Durst mehr machen soll? Eine gute Frage, ey. Das ist die Frage aller Fragen. Und darum geht's, Mann. Das ist der Geist Gottes. Er spricht vom Geist Gottes. Wird auch im Text bestätigt, gleich. Er will ihr den Geist Gottes geben, seinen Geist. Und ich will jetzt, damit es nicht so abstrakt wird, wir stellen uns ja immer so Abstraktionen irgendwie vor, wie sieht dein Geist aus und bla bla bla. Vergiss das alles. Es geht eigentlich, ich nehme ein anderes Synonym, es geht um den Frieden, den Gott geben will in ihr Herz. Der Friede Gottes, den will uns der Geist, durch den Geist, durch seinen Geist, durch die Bestätigung, dass wir den Geist haben, also dass er uns das bestätigt, haben wir Frieden mit Gott. Das ist eigentlich, was er ihr geben will. Darum geht es. Es ist nichts anderes. Und jetzt sagt die Frau zu ihm, guck mal, was die sagt, ey. Die sagt, Herr, gib mir das Wasser, damit ich keinen Durst mehr bekomme und nicht immer wieder hierher laufen muss, um zu schöpfen. Also, die hat immer noch nicht verstanden, was der Herr Jesus meint. Und hier auch nochmal, das ist nicht das Problem. Dann hat sie es halt nicht verstanden. Der Herr Jesus erklärt es auch 10.000 Mal. Wenn dein Herz aufrichtig nach dem Herrn ruft, dann erklärt er es auch 10.000 Mal. Und es gibt aber Leute, und das sagt uns auch die Bibel, und da sehen wir auch an den Pharisäern, der Kontrast vom ersten Vers, du kannst es denen 1 Milliarde Mal erklären. Die wollen es nicht verstehen. Die wollen es nicht verstehen. Die wollen es nicht annehmen. Und wenn du es verstehen willst, aber es nicht kannst, der Herr erklärt es dir 1 Milliarde Mal. Und deswegen ist er hier nicht sauer und sagt auch nicht, was ist mit dir? Bist du am Sack oder bist du was weiß ich was? Sondern er sagt zu ihr, also sie sagt zu ihm, also es ist nicht seine Antwort, aber sie sagt, und das ist, was ich sagen wollte, Entschuldigung, ich bin ein bisschen durcheinander gekommen, Sie denkt auch so ein bisschen, also sie hat noch nicht verstanden, was es ist, sonst würde sie sagen, okay, aber sie will das, was sie noch nicht kennt, so ein bisschen Interesse an dem, was der Herr Jesus ihr anbietet. Gib mir das Wasser, und da ist auch noch ein bisschen Egoismus dabei, damit sie nicht ständig hierher laufen muss. Ja, Mann, sie muss hierher laufen, jedes Mal um 12, um die Uhrzeit, wo keiner dahin läuft, und die muss diesen ganzen Weg auf sich nehmen, weil sie verachtet ist. Und jetzt guckt die Antwort des Herrn Jesus an. Der Herr Jesus sagt zu ihr, geh, ruf deinen Mann und komm dann wieder. Ist so interessant, oder? Es geht um Wasser und um Trinken und um, ich muss nicht mal hochlaufen. Und sie sagt, gib das mir, dass ich das nicht mehr machen muss. Und jetzt kommt der Herr Jesus auf ein völlig anderes Thema. Er sagt, ja, bring mal deinen Mann her und komm mal. Wie kann das sein? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Also rein von dem, also von der Kommunikations, vom Kommunikationsablauf irgendwie, ja, macht es doch keinen Sinn. Oder was hat der Mann jetzt damit zu tun? Ja, ich kann sagen, warum. Das ist nämlich das, womit sie ihren Durst stillt. Mit Männern. Deswegen sagt er, hol mir deinen Mann. Er spricht sie jetzt an und er macht Tür und Tor auf für ihr Herz, für das, womit sie ihren Seelendurst stillt. Das Wasser ist nicht, das ist nur eine Art Einstieg ins Gespräch. Das ist strategisch so klug gemacht vom Herrn. Der packt einfach das Wasser, sitzt am Brunnen und das passt auch gut von der Atmosphäre. Und dann spricht er über dieses, über die Tätigkeit, die sie ausführt, kommt er zu ihrem Lebensthema. Er sagt, hol mir deinen Mann. Aber die hat ja gar keinen Mann. Die sagt jetzt gleich was dazu. Und zwar, weil das ist, womit sie ihr Herz stillt oder stillen will. Das wird ja nicht gestillt. Deswegen sagt der Jesus, du wirst immer wieder Durst kriegen. Ich will dir was geben, was dir keinen Durst mehr macht. Da geht es nicht um das biologische Getränk, also den biologischen Durst, sondern es geht um die Herzensangelegenheit hier. Der sagt, geh und ruf deinen Mann und komm wieder. Und die Frau sagt, ich habe keinen Mann. Und mit Mann ist Ehemann gemeint. Damals hat man geheiratet, in der Regel. Heute nicht. Nicht mehr so wie damals, sorry. Die sagt, ich habe keinen Mann. Ich habe keinen Mann. Dann sagt der Herr, du hast richtig gesagt, dass du keinen Mann hast. Jetzt sagt er, 5 Männer hast du gehabt und den du jetzt hast, der ist nicht dein Mann. Darin hast du also die Wahrheit gesagt. Was passiert hier? Er kennt ihr Leben. Erstens. Das ist die erste Begegnung von den zwei. Die haben ja sonst noch nie was miteinander zu tun gehabt. Zweitens, er spricht ihr Herz an und er will ihr kaputtes Herz reparieren. Diese Frau denkt durch das, dass sie sich mit Männern sozusagen mit Männern verkehrt in einer sexuellen Art und Weise. Ich habe auch damit kein Problem. Also die Frau ist echt die ist echt stabil, Mann. So, weil die sagt die Sachen so, wie die sind, man, die heuchelt nicht rum oder spielt da irgendwas vor. Nein, die haut ja ab von den Menschen, weil damit sie nicht deswegen immer ausgegrenzt wird. Aber der Herr Jesus spricht mit ihr in Liebe. Und er ermöglicht ihr, dass sie ehrlich zu ihm sein kann und sie nimmt diese Gelegenheit wahr und ist ehrlich. Die macht keine Show wie die Pharisäer. Das ist eine ehrliche Frau. Ich respektiere diese Frau. Also damit es auch klar ist. Und nicht nur, dass er ihr Leben kennt und ihr Herz berühren will und verändern will, er respektiert auch und er erkennt an, also er lobt eigentlich ihre Ehrlichkeit. Er sagt, ja, du hast die Wahrheit gesagt. Du hast richtig gesagt. Also das ist es ist ihm ein Kommentar wert, dass sie die Wahrheit sagt. Das war es ihm wert, dass er sich dazu äußert. Und jetzt sagt die Frau, Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Also sie hat eine Sache verstanden, dieser Mann, mit dem ich es gerade zu tun habe, der ist irgendwie mehr als nur ein gewöhnlicher Mann. Und das Wort Prophet zeigt auch so ein Stück weit, dass sie etwas Göttliches vielleicht. Weil Propheten, das hat man immer mit Gott in Verbindung gebracht. Und dann sagt sie, okay, ich sehe, du bist ein Prophet, du bist irgendwie mehr als nur ein normaler Typ. Und irgendwie eine Verbindung zu Gott musst du wohl gehabt haben oder hast du. Weil wie kann er das wissen über ihr Leben? Das sagt sie zu ihm. Und dann sagt sie noch weiter, also das ist einmal das, was sie über ihn sagt. Und jetzt stellt sie eigentlich eine Frage und sagt, unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet. Hier die Bestätigung, dass es eine bergige Gegend war. Ihr sagt, dass in Jerusalem der rechte Platz zur Anbetung sei. Also mit ihr meint sie ihr Juden und wir Samariter. Jetzt fängt sie an, diese politische Diskussion also anzusprechen. Das ist das, was sie jetzt ihnen sagt. Die sagt, okay, unsere Väter haben hier und ihr sagt, dass es in Jerusalem der rechte Platz zur Anbetung sei. Und was sie noch macht ist, sie ist interessiert irgendwie an Anbetung. Also ja, das ist die Diskrepanz zwischen den Juden und den Samaritern, aber auf der anderen Seite, sie hätte ja über alles reden können. Sie hätte ja über alle Themen reden können, aber sie redet über Gottesdienst. Sie will wissen, wie ist das jetzt? Ihr sagt das, wir sagen das. was ist jetzt? Und dann sagt der Herr Jesus zu ihr, glaube mir, Frau, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Die Stunde wird kommen und das ist so, wir haben die Stunde heute. Ist so, die Juden haben den Tempel nicht mehr. Denn ihr habt ein fettes Problem. Also heute, ich rede jetzt von nicht, das ist keine Märchengeschichte, also das ist der Fall. Weder hier noch in Jerusalem. Also der Herr Jesus sagt, die Örtlichkeit des Gottesdienstes, die wird irgendwann nicht mehr relevant sein. Und dann sagt er noch, das ist ja das Ding, also viele religiöse Leute brauchen ja einen festen Ort. Die müssen ja entweder in irgendeinem bestimmten Haus beten oder mit irgendeinem, ich muss das nicht. Ich muss das nicht machen. Mein Herz ist das Entscheidende im Gebet. Ein guter Freund hat mal zu mir gesagt, Gebet ist ein Sprechen des Herzens mit Gott. Das kann ich überall machen. Und das ist auch, worauf es dem Herrn Jesus ankommt. Und wir werden jetzt weiter gucken. Nicht nur das Örtliche entmächtigt der Herr Jesus, sondern er sagt auch, ihr betet überhaupt an, ohne zu wissen, was ihr damit tut. Wir beten an, was wir kennen, jetzt sagt er, denn das Heil kommt aus dem Volk der Juden. Und mit dem Heil, das aus dem Volk, er sagt nicht, die Juden sind so toll und ihr Samariter, ihr schnallt es nicht und so. Nein, er sagt, das Heil kommt aus dem Volk der Juden. Das Heil ist er selber. Also der Retter der Welt, der uns Heil schenken will, der unser Herz und unser Leben verändern möchte und der uns ein Wasser geben will, das unser Seelendurst stillt. Das kommt aus dem Volk der Juden. Deswegen ist der Herr Jesus auch ein Jude. Er kommt nämlich aus dem Stamm Davids. Und das hat, ich kann da jetzt nicht im Einzelnen überall drauf eingehen, das würde den Rahmen sprengen, aber wer sich so ein bisschen mit der alttestamentlichen Geschichte und mit den Prophetien aus dem Alten Testament auskennt, der weiß, dass der Messias aus dem Volk der Juden kommt, aus dem Stamm Davids. Der weiß das und das ist ganz klar der Herr Jesus, der aus dem Volk der Juden kommt. Und jetzt sagt der Herr Jesus, aber es kommt die Stunde und sie ist schon da. Also es kommt die Stunde und sie ist schon da, weil er ist schon da, das Heil ist schon da und sie kommt auch noch, also das wird ewiglich sein, dass die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Im Geist und in der Wahrheit. Der Vater will solche Anbeter haben. Er sagt nämlich weiter, Gott ist Geist und seine Anbeter müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Denn der Vater will solche Anbeter haben. Also, wer ist die Wahrheit? Der Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also, wer zu Gott kommen will, es gibt keinen Weg an dem Herrn Jesus, an der Wahrheit vorbei. Das ist das erste Element. Dann das zweite Element ist der Geist. Deswegen kommt er jetzt auf den Geist zu sprechen, weil er sagte ja, ich gebe dir das Wasser. Und jetzt hier bestätigt er, dass es der Geist Gottes ist. Und dadurch, wenn ich den Herrn Jesus annehme, die Wahrheit annehme, bekomme ich den Geist Gottes, den Frieden Gottes, der mir ermöglicht, dass ich zum Vater kommen kann. Dass die Beziehung mit Gott, die kaputte Beziehung, und ich kenne diese kaputte Beziehung, ich habe früher immer extrem Angst gehabt oder ich habe mich sehr geschämt, wenn ich beten sollte. Ich dachte mir, ich habe so viel Scheiße in meinem Leben gebaut. Gestern das, morgen werde ich das machen, heute das. Als ob Gott Bock hat auf mich, der hat da gar keine Lust auf mich. Wer kennt das, hä? Wenn man sich schämt, Gott anzubeten, weil man weiß, man hat so viel Dreck in seinem Leben gemacht und macht immer noch, da schämt man sich vor Gott zu kommen. Aber diese kaputte Beziehung soll wiederhergestellt werden durch die Wahrheit und den Geist. Das soll wiederhergestellt werden. Und ich rede hier nicht von irgendetwas, irgendeine Fantasie oder so. Mann, ich habe es erlebt. Ich habe es erlebt. Ich weiß, wovon ich rede. Jetzt sagt die Frau daraufhin, auf diese theologische Antwort sagt sie, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird und wenn er kommt, wird er uns alles verkündigen. Und hier, ich glaube, dass das auch der ausschlaggebende Grund war, warum der Herr Jesus, das ist kein Zufall, also der Herr Jesus ist da jetzt nicht zufällig hingegangen und dann hat sich das zufällig ergeben, das war ein Plan. Gott weiß, was er tut und was er nicht tut, zu wem er spricht und zu wem er nicht spricht. Und das ist der ausschlaggebende Grund, warum ich glaube, dass der Herr Jesus diese Frau aufgesucht hat, die von den Menschen verachtet wird. Denn sie sagt, in meinem Herzen glaube ich schon, ich habe schon die Hoffnung, dass der Messias kommt. Also der Messias ist der Gesalbte, ist übersetzt, aber eigentlich ist es der Herr Jesus selber, der Messias, der kommt, um die Menschen zu erlösen von ihrer Schuld. Sie hat diese Hoffnung in ihrem Herzen schon lange. Und der Herr sieht ja ins Herz. Also du kannst nach außen so viel Show machen, wie du willst. Du wirst irgendwann gegen die Wand laufen. Also lass es dir von mir gesagt sein. Prüf die Herzen. Und wenn sich hier jetzt jemand angesprochen fühlt, gern geschehen. Sehen wir das Herz. Die hat zugegeben, ja, ich weiß doch, dass der Messias kommt und er wird uns alles sagen. Das ist ihre Hoffnung. Und der Herr Jesus sagt zu ihr, ja, ich bin es, der mit dir redet. Ich bin's. Ich bin's, dessen Hoffnung, also ich bin derjenige, der mit dir gerade spricht und derjenige auch, der in deinem Herz als Hoffnung existiert, auf den du deine Hoffnung setzt, an den du glaubst, dass er kommt. Ich bin da. Und dann heißt es im nächsten Vers 27, inzwischen, also jetzt gucken wir, welche Folgen dieses Ich bin's hatte. Inzwischen kamen seine Jünger wieder zurück und waren verwundert, dass er mit einer Frau sprach. Was habe ich vorher gesagt? Das ist ungewöhnlich. Hier ist die Bestätigung. Die sind verwundert, warum spricht er mit einer Frau überhaupt? Also nicht, dass ihr glaubt, ich erzähle euch einen Quatsch oder so. Aber keiner sagte zu ihm, also keiner der Jünger wagte es sich, zu ihm zu sagen, was willst du von ihr und warum unterhältst du dich mit ihr? Weil ich hätte den Mut wahrscheinlich auch nicht, weil ich habe keinen Bock auf Stress mit dem Herrn Jesus. Sage ich auch so, wie es ist. Die hatten wahrscheinlich auch keinen Bock. Und jetzt, das ist eine Zwischeninformation, die uns die Bibel gibt. Und jetzt knüpfen wir nochmal an darauf. Der Herr Jesus hat bestätigt, ich bin es, der Messias. Und jetzt sagt uns die Bibel, was die Frau macht. Guck mal, was da steht. Da ließ die Frau ihren Krug stehen. Ich habe nochmal eine Frage. Wofür ist die Frau um 12 Uhr bei der Hitze zum Brunnen gekommen? Für was nochmal? Was lässt sie stehen? Das Wasser. Guck mal. Da ließ die Frau ihren Krug, also den Wasserkrug, stehen, eilte in die Stadt und rief den Menschen zu. Also, diese Frau kommt für das Wasser hin, spricht mit dem Herrn Jesus und das Wasser interessiert sie nicht mehr. Das heißt, diese Begegnung und dieses Gespräch hat ihr Herz so sehr verändert. Und ich glaube auch, dass der Herr Jesus, weil er so gnädig und weil er so wunderbar ist, er hat ja eigentlich ihr versucht zu erklären, mir geht es nicht um das Wasser, was du gerade trinkst. Ich will dir was anderes geben. Das hat er ja versucht, ihr zu erklären. Die hat es nicht verstanden und er hat sie so genommen, wie sie ist. Und er hat wahrscheinlich, das ist meine Interpretation in den Text, er hat ihren biologischen Durst halt auch noch gestillt. Der hat ihr nicht nur den Frieden gegeben, den sie gesucht hat, den sie gebraucht hat, sondern er hat ihr auch noch zusätzlich, weil er wunderbar ist, den biologischen Durst gestillt. Warum lässt sie das da? Das ist meine Interpretation. Und jetzt, was macht sie noch? Sie eilt in die Stadt. Die geht jetzt dahin, also zu den Leuten, von denen sie wegläuft. Das Gespräch hat sie so gepackt, dass sie jetzt zu den Leuten geht. Die geht dahin, wo er sie eigentlich keinen Bock hat hinzugehen. Die will ja weg von da. Die hat ja gar keinen Bock, dass die sehen. Aber die eilt in die Stadt. Also das ist nicht nur ein Spazieren, sondern sie eilt in die Stadt. Und sie ist nicht nur in der Stadt, um dumm in die Gegend zu gucken. Nein, was macht sie da? Das ist das dritte Wunderbare. Sie spricht zu den Menschen. Also, ihre ganze Absicht innerhalb ihrer Tätigkeit ist nicht mehr relevant. Durch das Gespräch mit dem Herrn, durch die Begegnung. Dann hat sie noch richtig Mut bekommen und geht dahin, wovon sie wegläuft, weil sie verachtet wird. Und dann spricht sie noch zu diesen Leuten. Also eine Frau, jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, ich kenne ja das, wenn man so, also ja, die spricht zu dieser Frau, boah Alter, ich wusste jetzt nicht, ob ich sagen soll oder nicht, aber was glaubt ihr, wenn so eine Frau, die so einen Ruf hat, jetzt kommt und zu uns redet, wer würde ihr glauben? Man hat doch schon ein fertiges Bild, die gilt eigentlich als Dorfmatratze. Das ist so, es tut mir wirklich leid, aber es ist so. Wer soll denn ihr glauben? Jetzt kommt sie, um zu reden. Was will die denn jetzt? Und sie redet und sagt zu den Menschen, kommt doch, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Sollte es der Messias sein? Fragezeichen. Sie geht hin und berichtet über das, was sie gerade erlebt hat mit dem Herrn. Also der Herr Jesus hat sie so verändert, dass sie überhaupt gar keine Scham mehr spürt. Sie hat diesen Frieden bekommen, dass sie das wagen, sich wagt zu tun, wovor sie ihr ganzes Leben wahrscheinlich weggelaufen ist. Und sie hat noch, also ich kann mir das ungefähr so vorstellen, ich habe ja kein Bildmaterial oder ich habe jetzt nur den Text. Ich glaube, sie hat das mit so viel Enthusiasmus erzählt und so viel Betroffenheit, persönlicher Betroffenheit, dass die Leute wahrscheinlich gedacht haben, okay, krass, was geht bei der? Lass mal gehen, lass mal schauen. Das ist, was ich glaube, weil irgendwas muss die gepackt haben. Sonst geht man, warum soll denn irgendwann irgend so ein Otto kommt und mir irgendwas erzählt, von dem ich sowieso nichts halte, warum soll ich denn soll ich auch noch zu dem Berg hochgehen und dann sagt sie noch, der Messias, ob das der vielleicht ist. Also nochmal eine Behauptung, das ist schon eine steile These von so einer Frau. Also wie kann diese Frau, die eigentlich eine Ehebrecherin ist, und dann sie soll jetzt als Erster in Samarien dem Messias begegnet sein. Also wie kann das sein? Höchstwahrscheinlich, weil der Herr Jesus sie ausgerüstet hat, für genau diese Botschaft zu verkündigen. Und hier sehen wir, Gott ist derjenige, der uns ausrüstet. Egal, wie dein Leben läuft. Wenn er dich ausrüstet und dich benutzen will, dann wird das funktionieren. Das sehen wir hier. Und jetzt heißt es im Vers 30, und sie kamen aus der Stadt zu ihm hinaus. Die hat das gesagt und die kommen einfach. Die gehen einfach hin. Ich bin eigentlich fertig mit der Predigt. Ich habe noch 3 Punkte. Aber ich muss was dazu sagen, bevor ich mein Fazit zu Ende ziehe. Ich weiß auch gar nicht, wie bin ich in der Zeit, Dario? Habe ich noch ein bisschen? Ja, okay. Ja, diese Frau hat es getan, wofür sie ausgerüstet wurde vom Herrn. Und dann steht im Vers 39, es kamen viele Samariter aus der Stadt zum Glauben an ihn. Jetzt sagt die Bibel warum. Um des Wortes der Frau willen, die ihnen bezeugt hatte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Die kommen zum Glauben. Die erste Missionarin ist eine Ehebrecherin in der Bibel, im Neuen Testament. Seht ihr, was Gott macht mit Leben? Seht ihr das? Und jetzt sagen die Leute sagen noch, als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, das muss ich nicht lesen. Darum, da kamen noch viel mehr, jetzt noch eine Stelle, da kommen noch viel mehr zum Glauben um seines Wortes willen. Darum sagten sie zu der Frau, jetzt sagen die Leute, die eigentlich ein Problem mit der Frau haben, zu der Frau, wir glauben jetzt nicht mehr wegen deiner Rede, denn wir haben selbst gehört und wissen jetzt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt ist. Also, nicht nur auf ihr Zeugnis, sondern die haben jetzt selber gesehen, ihr Zeugnis, das, was Gott in ihrem Leben gemacht hat, wurde bestätigt von Gott selbst, weil es von Gott gewirkt war. Und meine Lieben, einen Moment. Ja, jetzt habe ich es. Ich habe 3 Punkte. Ich habe 3 Punkte, die ich aus dieser Geschichte mitgeben will. Und mit jedem Punkt, den ich mache, möchte ich noch eine Frage mitgeben, also ein Fazit und eine Frage dazu. Und ich hoffe, das nimmt jeder für sich mit, der es braucht. Und die erste, also die Überschrift der ganzen Thematik ist ja natürlich, welche Lehren können wir aus dieser Geschichte für uns ziehen? Was soll ich jetzt damit? Also erstens, Gott kann mit jedem Leben etwas anfangen, solange, und das ist die Voraussetzung, dieser Mensch tief in seinem Herzen aufrichtig, das ist das Stichwort und nicht Show oder sowas, zu Gott ruft und nach ihm sucht. Aufrichtig. Zu Gott ruft und nach ihm sucht. Mit jedem Menschenleben kann Gott was anfangen. Man, guck mal hier, was der Herr Jesus mit dem Leben einer Ehebrecherin gemacht hat. die war diejenige, die den Messias verkündigen durfte. Eine Riesenehre zu der damaligen Zeit. Für uns hört sich das an, ja, dann hat sie halt gesagt, Jesus ist da. Nee, Alter, die Leute haben auf den Messias, die haben gedurstet nach dem. Und die Frage, die ich hier stelle, ist dein Herz aufrichtig an Gott interessiert? Prüf's. Nummer 2. Gott will unser Herz berühren und uns einen Frieden schenken, der unsere innere Sehnsucht und unser Seelendurst stillt. Das will er. Das ist das Erste, was er möchte. Die Frage, die ich habe, also erstmal die Aussage, die ich treffen will, die Frau hat es erlebt. Ich habe es auch erlebt. Willst du es auch erleben? Ich weiß es nicht. Und ich meine es wirklich, Mann, das ist etwas Reales. Das ist kein Märchenbuch. Und der letzte Punkt, das kann vielleicht dem einen oder anderen Angst machen, ist aber so, wenn Gott in dein Leben kommt und dir begegnet, dann wird er dir eine so wunderbare Veränderung schenken, die deinen Verstand übersteigen wird. Also was ich sagen will, es wird ein anderes Leben. Er will dir was Neues schenken. Das ist nicht so, ja, jetzt bin ich mit Gott, jetzt bin ich gerettet, so eine Art Versicherung, ich bin jetzt im Himmel, so eine Art Rentenversicherung oder was auch immer. So ein Quatsch ist es nicht. Er wird dich verändern, du wirst eine Veränderung erleben. Und es wird nicht mal nach deiner Pfeife getanzt, sondern nach seiner. Und ich gebe dir auch noch Mut, Mann, das ist eine gute Pfeife. Also die hört sich gut an. Und deswegen die letzte Frage, ja, bist du bereit für diese Veränderung? Bist du bereit dafür, dass der Herr Jesus in dein Leben kommt, den du mit deinem Herzen suchst? Und ich gebe auch nochmal einen Tipp hier. Also ich sage ja, dass es der Herr Jesus ist, dass er die Wahrheit ist. Ich weiß, dass er es ist. Wenn du es nicht weißt oder dem irgendwie zweifelhaft entgegenstehst, dann sag doch einfach Gott, wo bist du? Oder die Wahrheit, wo bist du? Bete doch, wie du willst. Ist mir wurscht. Weil wenn die Wahrheit sieht, dass dein Herz aufrichtig ist, dann wird es kommen. Und ich weiß, dass es im Herrn Jesus Christus selbst kommen wird. Und dein Herz verändern wird und dein Leben verändern wird. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuhören und die Aufmerksamkeit.